Gestern Abend wurde im Fernsehen ein Reporter gefragt, wie fühlt sich ein Mann heute wohl, der weiß, dass er morgen Bundespräsident wird. Ich habe vor dem Fernseher gestanden und habe gedacht, keine Ahnung, aber ich weiß, wie sich ein Mann fühlt, der das erste Mal in seinem Leben predigt. Ziemlich aufgeregt. ja. Es ist für mich also eine Premiere. Seht es mir nach, wenn es nicht so perfekt wird, wie es ihr vielleicht von Pastoren gewohnt seid. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, es legt sich jetzt allmählich ein bisschen. Und ich wünsche einfach, dass Gottes Geist uns sagt, was er uns zu sagen hat. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, als Guido mich vor einigen Monaten gefragt hat, ob ich das machen würde mit dem Predigen, weil es gibt so zwei Sachen, die mir sehr, sehr, sehr auf dem Herzen brennen. Richtig, wirklich dolle brennen. Das eine seid ihr, meine Gemeinde, das Wohl meiner Gemeinde. Und das andere ist eben, Annette hat schon gesagt, und man sieht es an der Fahne hinten, Israel. Ich glaube aber auch, diese beiden Sachen haben was miteinander zu tun. Denn genauer gesagt geht es heute um den Grundsatz, wer Israel segnet, der wird gesegnet werden. Ich möchte vor der Predigt noch beten. Herr, unser Gott, du bist der Hüter Israels und du schläfst und du schlummerst nicht und du wirst genau sehen, wie wir uns deinem Volk gegenüber verhalten und wie wir uns, ja, und wie unsere Herzenshaltung ist deinem Volk gegenüber. Herr, und ich bitte dich, dass du heute redest, dass du uns sagst, was du über dein Volk sagen möchtest und dass du, ja, mich einfach als dein geringstes Werkzeug dafür benutzt, Herr. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig, Herr, und deswegen stehe ich hier, damit deine Kraft sichtbar wird. Herr, sprich du zu uns heute. Amen. Zwei kleine Anmerkungen, bevor ich richtig ins Thema einsteige. Das eine ist, wir haben sehr, sehr viele Bibelstellen heute rausgesucht, weil das ist für mich einfach die Grundlage für alles. Und wir haben da verschiedene Übersetzungen benutzt, wo wir immer so dachten, da trifft es genau das, was Gott uns sagen will. Das mag der ein oder andere vielleicht anders sehen. Ihr könnt es aber auch alles zu Hause nachprüfen. Ich werde die Bibelstellen immer angeben, weil ich denke, es ist auch gerade, wenn es um Israel geht, ist es sehr wichtig, dass wir alles wirklich anhand von Gottes Wort nachprüfen, wie es sich verhält, weil es geistert einfach auch so viel, ja, Lüge und Halbwahrheit durch die Presse, und ich denke, Gottes Wort ist nachprüfbar und da können wir genau sehen, was Gott von uns will. Das andere ist, dass ich manchmal den Ausdruck Israel benutze, dann meine ich entweder das Land oder das Volk. Ich werde mir große Mühe geben, darauf hinzuweisen, was ich gerade meine. Nicht, dass da irgendwas durcheinander gerät. So, wer Israel segnet, der wird gesegnet werden, ist heute unser Thema. Das ist ein leicht abgewandeltes Zitat aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3. Wörtlich steht da nach revidierter Elberfelder Übersetzung: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Im Zusammenhang dieses Bibeltextes gibt Gott dem Abraham, da war der korrekte Name aber noch Abram, habe ich auch erst vor kurzem überhaupt gewusst, mehrere Zusagen für ihn und seine Nachkommen, sprich dem jüdischen Volk, nachdem er sich auf den Weg gemacht hat, sein Land und seine Familie zu verlassen. Kann ich mittlerweile ein bisschen nachfühlen, ist nicht einfach, kommt Heimweh auf und ist ein schwerer Schritt. Also ich verstehe Abraham gut. Aber er hat es halt gemacht, weil Gott ihm das gesagt hat und ihm gesagt hat, ich werde dir das Land zeigen, wohin du gehen sollst. Und das ist eben das Land, was wir heute als Staat Israel kennen. Und Gott gibt ihm eben diese Verheißung: Ich will segnen, die dich segnen, und fluchen, die dich verfluchen. Dass es bei dieser Verheißung nicht nur um Abraham alleine geht, erkennt man auch am zweiten Teil dieses Bibelverses: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Damit meint Gott seinen Sohn Jesus Christus, der als Mensch aus Abrahams Nachkommen, und zwar dem jüdischen Volk. Es gehen mehrere Völker auf Abraham zurück, auch einige muslimische. Es geht aber um das jüdische Volk. Und mit diesem "in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter" auf der Erde ist eben Jesus Christus gemeint und der ist im jüdischen Volk eben der Messias geworden. Und er lebte als Jude unter uns Menschen. Durch seinen Tod und Auferstehung sind wir alle heute auch noch gesegnet und gerettet. Wo wären wir alle hier ohne diesen Segen, der aus dem Volk Israel durch Jesus uns zuteil geworden ist? Das kann jeder nur für sich selber beantworten. Ein bisschen was von mir habt ihr eben gehört. Ich weiß, wo ich heute wäre ohne diesen Segen. Ich wäre entweder tot, ich hätte mich totgesoffen, oder ich würde erbärmlich auf der Straße leben als Drogensüchtiger, vielleicht im Gefängnis sitzen. Ich bin also wirklich, wirklich sehr gesegnet worden durch Jesus Christus und diesen Nachkommen Abrahams. Mit wer dich segnet, der wird gesegnet werden, ist also nicht nur Abraham, sondern auch seine Nachkommen gemeint, genauer das jüdische Volk. Doch was hat dieser Vers uns heute noch zu sagen? Ich habe mal von einem amerikanischen Prediger gehört, der gesagt hat, ich weiß von Gott her, dass das Wohl unserer christlichen Gemeinden jetzt entschieden davon abhängt, wie wir als Christen Israel gegenüber eingestellt sind. Pia, du hast mal am Neujahrstag gesagt, wenn ich höre, dass jemand sagt, Gott hat mir dieses oder jenes gesagt, dann kriege ich Pickel. Ich musste sehr lachen darüber und mir geht es ähnlich. Wenn mir Leute sagen, oh, ich weiß von Gott jetzt genau dieses oder jenes, dann denke ich auch immer, na. Aber anhand von der Bibel denke ich, was dieser amerikanische Prediger gesagt hat, da ist schon ein bisschen was dran. Ich glaube schon, dass dieser Grundsatz, ich will segnen, die Israel segnen, jedem gilt, Einzelpersonen oder auch ganzen Gemeinden. Da möchte ich ein kleines Beispiel erzählen, was ich erlebt habe. Ihr wisst ja, oder viele von euch wissen ja, Franz und ich, wir sind sehr viel im Internet unterwegs. Wir haben uns ja auch da kennengelernt. Und wir haben da vor einiger Zeit eine Bekannte und ich in einem sozialen Netzwerk eine Gruppe gegründet. Eine Gruppe, wo es um die Anbetung von Jesus geht. Und wir haben dann so vor ein, zwei Jahren haben wir angefangen, jeden Freitagabend, dann beginnt in Israel der Schabbat, wenn die Sonne untergeht, für Israel zu beten. Einfach auch, dass sie Jesus als ihren Heiland erkennen, dass das Land gesegnet wird. Und von dieser Zeit an hat sich die Mitgliederzahl, ich will jetzt nicht lügen, aber ich denke mal, es kommt ungefähr, wenn ich sage, verdoppelt. Und aus einer Gruppe, wo eigentlich vorher ziemlich tote Hose war, sag ich mal so salopp, ist eine Gruppe geworden, da ist jetzt richtig viel Leben drin. Das ist wie eine Gemeinde, jeder macht so seine Aufgaben, jeder stellt Lieder ein, jeder betet, jeder stellt Andachten ein oder so. Also es ist richtig lebendig und es ist echt bemerkenswert. Es hat erst so richtig angefangen, nachdem wir freitagsabends angefangen haben, für Israel zu beten. Ich glaube, das ist auch ein Stück das, was Gott meint, ich will segnen, die Israel segnen. Nicht zuletzt habe ich meine tolle Frau da kennengelernt in dieser Gruppe, auch erst nach dieser Zeit, wo wir angefangen haben, für Israel zu beten. Das ist mein ganz persönlicher Segen. Ich denke schon, es ist da ein bisschen was dran, dass Gott da besondere Sachen tut, wenn wir eben seinen Willen tun und Israel segnen. Aber warum ist das so? Warum sollen wir Israel segnen und für das Volk beten? In meiner alten Gemeinde habe ich vor einiger Zeit meine Gebetsstunde gemacht und da habe ich ein paar Gründe dafür rausgesucht, warum das so ist. Alles auf der Grundlage von Gottes Wort. Damals waren es noch 3 Gründe, die ich rausgesucht hatte. Heute oder beziehungsweise im Rahmen meiner Vorbereitung ist mir jetzt noch ein weiterer eingefallen beziehungsweise aufgefallen und der ist immens wichtig, vielleicht sogar der wichtigste von allen. Also heute sind es 4 Gründe, die ich habe, warum wir Israel segnen sollen. Den ersten Grund ist eigentlich klingt ganz platt und banal, weil es Gottes Wille ist, Israel zu segnen und weil er es uns durch sein Wort aufträgt. Für uns Christen ist ja die Bibel Orientierung und Wegweisung bei allem. Und darum habe ich das auch als ersten Grund genommen. Der Psalmist schreibt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott leuchtet uns also seinen Willen aus. Und dazu gehört eben auch Israel, das Volk und das Land zu segnen. Der Eingangsvers, den Gott zu Abraham sagt, der taucht später in der Geschichte des Volkes Israel noch einmal auf. Und zwar finden wir das in der Geschichte von Bileam wieder, die wir im 4. Buch Mose, Kapitel 22 bis 24 nachschlagen können. Das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das alles komplett vorlesen würde, dann würden wir wahrscheinlich um eins noch hier sein. Deswegen fasse ich es mal einfach kurz zusammen. Bileam ist so eine Art Prophet und er wird vom König der Moabiter aufgefordert, das in der Nähe lagernde Volk Israel zu verfluchen, weil der König große Angst hatte vor den militärischen Erfolgen von Israel. Und er hatte einfach wirklich Angst, dass sein ganzes Königreich vernichtet wird durch dieses Volk, weil er gesehen hat, dass sie ihre Schlachten alle gewinnen, auch wenn sie in der Minderheit waren. Und so beauftragt er eben diesen Bileam, dass er das Volk verflucht. Und Bileam will das auch machen, kann aber nicht anders, als dieses Volk dreimal zu segnen. Er geht dreimal so in die Nähe, wo das Volk lagert, und dreimal wird er von Gottes Geist daran gehindert, das Volk zu verfluchen, und er segnet es. Bei diesem Segen spricht Gottes Geist durch Bileam und wiederholt die Zusage, die Gott einst dem Abraham und dessen Nachkommen gab. Gesegnet sei, der dich segnet, und verflucht, der dich verflucht. Das gesamte jüdische Volk wird in dieser Weise von Bileam gesegnet, durch Gottes Geist gewirkt. Ich wage darum jetzt einmal eine sehr kühne Behauptung aufzustellen. Vielleicht ist sie auch gar nicht so kühn, vielleicht ist sie auch wahr. Ich denke, Israel zu segnen geht direkt auf das Wirken des Heiligen Geistes zurück. Es ist Gottes tiefster Wunsch und Willen, dass wir es tun, Israel segnen. Noch eine andere kurze Bibelstelle habe ich rausgesucht, wo Gott uns auffordert, für Israel zu beten, verknüpft mit einer direkten Zusage. Und zwar finden wir das im Psalm 122, Vers 6. Dort steht: Betet um Frieden in Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Wieder verspricht Gott einen besonderen Segen all denen, die diesem besonderen Willen Folge leisten. Es soll uns gut gehen, wenn wir das tun. Und wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, unser Wohl, unser Gemeindewohl liegt mir sehr, sehr am Herzen. Es ist eins von den Dingen, wofür ich richtig brenne. Und dass es uns gut geht, das ist einer meiner größten Wünsche. Kommen wir zum zweiten Grund, den ich rausgesucht habe, warum wir die Juden und Israel segnen sollen. Das ist der mir jetzt bei der Vorbereitung erst aufgefallen ist, weil Gott sein Volk Israel unendlich liebt. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wieso mir das eigentlich damals bei meiner ersten Gebetsstunde, wo ich dieses Thema hatte, nicht aufgefallen ist, weil es ist so offensichtlich und es ist so wichtig eigentlich auch. Gott liebt sein auserwähltes Volk unendlich und schon im 5. Buch Mose können wir nachlesen, warum Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Dort steht in Kapitel 7 in den Versen 6 bis 8, denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Unter allen Völkern der Welt hat er euch als sein Volk auserwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt. Ich selbst bin immer wieder überrascht, mit wie viel Liebe und Leidenschaft Gott zu und von seinem jüdischen Volk redet. Das Alte Testament steht ja häufig im Verruf, dass Gott sich dort ausschließlich als ein Gott der Rache und der Strafe präsentiert. Wenn man das im Fernsehen so hört, ja, das Alte Testament, da ist Gott immer der Zornige und der Böse. Und ich habe so viele Bibelstellen gefunden, wo so viel Liebe bei rauskommt aus Gott, wo man einfach merkt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So zum Beispiel auch im Prophetenbuch Hosea, Kapitel 14, in den Versen 5 bis 6. Da steht, dann wird der Herr sagen, ich will meinem Volk helfen, sich nie mehr von mir abzuwenden. Von Herzen gerne begegne ich ihnen wieder mit Liebe und bin nicht länger zornig auf sie. Ich gebe ihnen neues Leben, so wie der Tau die Blumen zum Blühen bringt. Ja, Israel wird blühen wie eine Lilie. Und seine Wurzeln werden stark sein wie die Wurzeln der Bäume auf dem Libanon. Im Zusammenhang dieser Worte aus Hosea steht Gottes Versprechen an sein Volk, sie wieder nach langer Zerstreuung in ihr Land zurückzubringen, das Gott ihnen für immer gegeben hat, durch Abraham, eben auch in dem Text, wo unser Eingangswort heute steht. Das steht da auch im Zusammenhang, dass dieses Land für immer an Israel gibt, also an Abraham und seine Nachkommen. Auch da sind ja heute oft die Leute unterschiedlicher Meinung, ja, gilt das denn überhaupt noch? Aber Gott sagt ganz klar, für immer. Das ist euer Land. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück, auch auf die einmalige Sache in der Weltgeschichte, wie Gott eben dieses Volk jetzt in unseren Tagen zurückbringt. Worauf ich jetzt bei diesem Vers hinaus will, ist eben diese Liebe und ja fast Zärtlichkeit, die aus diesen Worten Gottes zu seinem Volk klingt. Mich hat es sehr berührt, das klingt fast wie aus einem Liebesbrief. Ich gebe ihnen neues Leben, so wie der Tau die Blumen zum Blühen bringt. Das finde ich sogar ja richtig zärtlich, redet Gott von seinem Volk. Mich hat es sehr beeindruckt und ich denke halt, wir sagen und singen auch wieder heute und auch sonst in unseren Anbetungsliedern, dass wir Gott lieben. Und da möchte ich einfach mal wissen, wer von uns liebt Gott? Mal Handzeichen bitte. Sehr schön. Wir alle lieben Gott. Wenn nun Gott das jüdische Volk so sehr liebt, dass er dieses Volk an vielen Stellen des Alten Testaments sogar als seine Ehefrau bezeichnet und auch so anspricht, dann können wir, wenn wir Gott lieben, diesem Volk doch keinesfalls abgewandt, gleichgültig oder sogar hasserfüllt gegenüberstehen. Wenn dem so wäre, dann könnten wir niemals gleichzeitig den lieben, der dieses Volk so unendlich liebt und der so zärtlich von ihm redet. So könnte ja auch zum Beispiel niemand mein Freund sein, der meine Frau nicht in die Freundschaft einschließt oder sogar meine Frau hassen würde. Das könnte niemand Freund sein. Das würde nicht funktionieren. Der Antisemitismus also, so ja das Fremdwort für den unbegründeten Hass auf das jüdische Volk, ist also niemals etwas, das von Gott kommen kann. Heute nennt man das von politisch linker Seite ja gerne und oft Israel-Kritik. Herr Gabriel von der SPD hat sich neulich bei Facebook auch wieder ausgelassen, dass sich mir der Magen umgedreht hat. Israel-Kritik heißt es häufig heute. Aber in den Grundzügen unterscheidet sich das überhaupt nicht von dem althergebrachten Antisemitismus, der immer auf Lügen und Vorurteilen beruht, manchmal auch auf schlechter Information. Ich denke, wenn das keinesfalls von Gott kommen kann, dann bleibt eigentlich nur eine andere Möglichkeit. Satan selbst, der Vater aller Lüge, steht hinter diesem Phänomen Antisemitismus. Es ist eine dunkle und böse Sache, der die ganze Weltgeschichte durchzieht wie ein roter Faden. Franzi und ich haben neulich den Film gesehen über Esther und da war auch so eine Szene drin, wo wo er sagte, dieses Volk muss vernichtet werden. Und ich gucke Franzi an, siehste, ist keine Erfindung von Hitler, hat es vor 3000 Jahren schon gegeben. Wie ein roter Faden durchzieht es die Weltgeschichte und es betrifft fast alle Länder auf der Welt, überall, wo die Juden hin vertrieben wurden, überall taucht dieses Phänomen auf. Ich habe mal ein Buch in der Hand gehabt, das weiß gar nicht mehr, wie genau es hieß, aber es war wie so ein Kalender und für jeden Tag im Jahr wurde aufgeführt, wo auf der Welt, zu welchem Zeitpunkt, an diesem Datum in der Geschichte ein Pogrom oder ein Massaker oder ein Mord an Juden geschehen ist. Die ganzen 365 Tage des Jahres sind voll. Alle. Wir Deutschen haben es in unserer Geschichte ja am deutlichsten erlebt, wie sehr diese böse Sache Antisemitismus ausufern kann in der Tatsache, dass das jüdische Volk beinahe ausgerottet worden wäre. Und auch heute greift dieser Dämon, habe ich es mal genannt, in einigen Ländern wieder um sich und es ist zum Beispiel im Iran Staatsdoktrin, also das steht fast so, ist so eine Art Verfassungsregel, dass Israel ausgelöscht werden muss. In Wahrheit steckt Satan dahinter. So schreibt die Gesellschaft Juden für Jesus in ihrer aktuellen Ausgabe, das jüdische Volk zu hassen ist besonders düster und antichristlich. Die Wurzel des Antisemitismus liegt begründet in einer übelwollenden geistlichen Absicht, Gottes Pläne der Welt, das Evangelium zu bringen, aufzuhalten. Das finde ich sehr nachdenkenswert, dass Satan dahinter steckt und dass er da auch ganz klar ein Ziel mit hat. Zu Gottes Heilsplan komme ich aber später noch einmal. Erst einmal wollte ich ja aufzeigen, dass Israel zu lieben und zu segnen direkt auf Gottes Willen und den Heiligen Geist zurückgeht, weil Gott dieses Volk so unendlich liebt. Ich wünsche mir so sehr für diese Gemeinde und ich freue mich auch ein bisschen, dass ich einfach schon weiß, ich renne hier ein bisschen offene Türen ein. Andreas hat mir das vorhin noch gesagt und von Christel weiß ich es auch, dass für, bei euch schon ganz viel Feuer für Israel und für das jüdische Volk da ist. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir als Gemeinde insgesamt von diesem Feuer, was in Gott für sein Volk Israel ist, für seinen Augapfel nennt er es sogar, dass wir uns da ein bisschen von anstecken lassen. Und dass wir irgendwann vielleicht gar nicht mehr anders können, als Israel zu segnen, so wie einst Biliam. Und dass wir dann selbst wieder als ganze Gemeinde von Gott in besonderer Weise gesegnet werden. Bin ich schon beim dritten Grund, warum wir die Juden und Israel segnen sollen. Auch eigentlich ganz banal und einfach, weil das Judentum unsere Wurzel ist. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom einige Kapitel über das Verhältnis von Christen aus den heidnischen Völkern und dem erwählten Volk der Juden. Genauer gesagt sind es die Kapitel 9 bis 11, wo Paulus mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut über sein Volk, die Juden eben, von denen er auch abstammte, schreibt. Ich wünschte mir sehr, dass diese Kapitel nicht so oft ignoriert, ausgeklammert oder total falsch ausgelegt worden wären in den Kirchen und Gemeinden der vergangenen 2000 Jahren. Wer weiß, wie viel Gräueltaten, Mord und Totschlag an den Juden, auch im Namen der Kirche, auch hier gerade in Deutschland, gar nicht erst stattgefunden hätte. Im Kapitel 11 schreibt Paulus vom edlen Ölbaum, was in der Bibel oft ein Bild für Israel ist. Dort vergleicht er uns, die Christen aus den heidnischen Völkern, aus den Nationen, mit wilden Zweigen, die in den edlen Ölbaum eingepflanzt wurden. Ich habe jetzt allmählich Stimmprobleme. Ich wäre froh, wenn mir noch einer das Wasserglas nochmal auffüllen könnte. Das steht hier vorne.
Genug. Ja, das ist zwar so. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaumes aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaumes. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als die herausgebrochenen Zweige zu sein. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Das ist jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzung.
Ist auch gleich wieder ein bisschen besser mit der Stimme. Wir Christen aus den Nationen, wie die Bibel das auch nennt, sind also keinesfalls der Israel-Ersatz, wie es leider oftmals auch heutzutage immer noch von den Kanzeln gelehrt wird. Das ist so falsch und so unbiblisch, dass ich mich wirklich frage, wie die Leute drauf kommen, wie Pastoren sogar, die Theologie studiert haben, wie die da drauf kommen. Paulus schreibt ganz klar, wir sind eingepflanzt in einen edlen Ölbaum Israel, der unsere Wurzel ist. Und diese Wurzel trägt uns und nicht umgekehrt. Fast schon ist es christliche Tradition, diese sogenannte Ersatztheologie zu lehren. Und ich bin da sehr erschrocken und traurig drüber und freue mich einfach, dass ich heute auch die Gelegenheit habe, eben das zu sagen, was Gott uns sagt, was wirklich die Wahrheit ist und was sein Wille ist. Paulus warnt uns eindrücklich vor dieser Haltung in dem Bild von dem Ölbaum, wo er alle Christen ermahnt, sich niemals über die Wurzel, eben Israel, zu erheben. Er sagt sogar, dass Gott die Zweige ausreißen kann, wenn wir so handeln. Das ist eine sehr ernste Mahnung. Aber auch im Alten Testament gibt es sehr viele Stellen, die es widerlegen, dass Israel irgendwann nicht mehr Gottes Volk sei. So zum Beispiel in 1. Chronik, Kapitel 17, Vers 22. Dort steht, für alle Zeiten hast du Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Herr, bist sein Gott geworden. Das haben wir jetzt aus der Hoffnung für alle, die Übersetzung. Für alle Zeiten. Noch deutlicher drückt sich Gott in Jeremia 31 aus, den Versen 35 und 36. Ich, der Herr, habe die Sonne dazu bestimmt, den Tag zu erhellen, den Mond und die Sterne, damit sie nachts leuchten. Sie alle folgen einer festen Ordnung. Ich lasse die Wellen des Meeres tosen, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Ich sage, so wie diese feste Ordnung für immer besteht, so wird auch Israel für immer mein Volk sein. Wir haben ja jetzt ein wunderschönes Wochenende hinter uns. Die Sonne hat toll vom Himmel uns erwärmt. Und ich persönlich freue mich abends immer, wenn ich bei uns auf dem Balkon bin und gucke so nach oben und sehe die Sterne. Der kleine Wagen, der ist immer so direkt über unserem Balkon. Ich finde es immer richtig klasse, das zu stehen und das zu beobachten. Und was ihr nicht wisst, meine allererste Sternschnuppe überhaupt in meinem Leben habe ich hier in Lauenburg gesehen. Nun hatten wir ein wunderschönes Wochenende hinter uns und haben die Sonne gesehen. Und hell geworden ist es heute Morgen auch wenn man die Sonne nicht mehr so wirklich richtig sieht. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass Gott eben diese Ordnungen bislang nicht aufgehoben hat. Sonnenschein, Sterne, Tag und Nacht. Und er sagt ganz klar, solange diese Ordnungen bestehen, ist Israel mein Volk. Und wie um alles in der Welt können Christen, Pastoren auch heute noch auf die Idee kommen, Gott könne das jüdische Volk nicht mehr lieben und es als sein Volk verstoßen haben. Wie kommen Menschen, die die Bibel lesen, nur darauf, Gottes Zusagen an Israel hätten ihre Bedeutung verloren? Nun könnte man vielleicht sagen, ja, das Alte Testament ist ja auch der alte Bund. Und für uns gilt ja das Neue Testament heute. Ist zwar meiner Meinung nach auch kein richtiges Argument, aber weil es dieses Argument eben gibt, komme ich nochmal auf die schon oft erwähnten Kapitel des Römerbriefes zurück. In Römer 11, Vers 2 schreibt Paulus, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, schließlich Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Das habe ich jetzt nach neuer Genfer Übersetzung mir rausgesucht. Weiter können wir in den Versen danach lesen, dass es zu Gottes Heilsplan für die Welt gehört, dass Israel die edle Wurzel bleibt und bleiben soll bis zum Schluss. Und dass nur deswegen einige von ihnen Jesus nicht angenommen haben, damit wir Heiden die Gelegenheit hatten, den Heiland und Erlöser Jesus Christus zu erkennen. Zum Heilsplan komme ich aber nochmal zurück. Erstmal gehe ich ein bisschen weiter in den Kapiteln des Römerbriefs. Wie ich schon erwähnt habe, schreibt der Apostel Paulus in den genannten Kapiteln sehr impulsiv und voller Leidenschaft über sein jüdisches Volk. Gerade die Verse 3 bis 5 im Kapitel 9 sind sehr eindrucksvoll. Da meine Frau beim Lesen extrem viel besser betonen kann wie ich, habe ich sie gebeten, auch diesen Teil jetzt nochmal vorzulesen.
Jesus ist mein Zeuge und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen, dass es wahr ist. Wenn ich euch versichere, ich bin voller Trauer und empfinde tiefen Schmerz, wenn ich an Israel denke. Käme es meinen Brüdern und Schwestern, meinem eigenen Volk zugute, ich würde es auf mich nehmen, verflucht und von Christus getrennt zu sein. Gott hat doch die Israeliten dazu auserwählt, seine Kinder zu sein. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit offenbart. Immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlossen. Er hat ihnen seine Gebote gegeben und sie dienen Gott im Tempel und ihnen gelten seine Zusagen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Vorfahren. Und Christus selbst stammt aus ihrem Volk. Ihn, der Gott ist und über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Amen. Auch aus der Hoffnung für alle.
Wie an kaum einer anderen Bibelstelle im Neuen Testament sieht man hier, wie groß Gott ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen niedrig jetzt, oder? Alles gut? Wie groß Gottes und auch Paulus Liebe zum jüdischen Volk ist. Paulus, das haben wir eben gehört, wäre bereit gewesen, sein eigenes Seelenheil, seine Errettung durch Jesus Christus aufzugeben, wenn dadurch Israel als ganzes Volk gerettet würde. Ich glaube, weiter kann ein Mensch gar nicht mehr gehen in seiner Liebe zu sagen, ich wünsche mir, von Christus getrennt zu sein, wenn die nur gerettet würden. Das finde ich, wow, das hat mich richtig umgehauen, als ich das erste Mal gehört habe. Es ist mein großer Wunsch, dass ich vielleicht ein bisschen von dieser Liebe abbekomme für Israel und vielleicht auch noch ein paar mehr von uns. Bezeichnend bei Paulus ist auch, dass er fast immer an den Orten, wo er gerade war, zuerst in die jüdischen Synagogen ging, um dort vom Messias Jesus zu predigen. So schreibt er dann auch im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Das ist aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Es wäre Paulus, selbst ein Jude, sicherlich niemals in den Sinn gekommen, die Juden zu verfolgen und zu vertreiben, wie es die Kirche jahrhundertelang getan hat. Und das auch noch im Namen von Jesus, der als Mensch gesehen, als Jude unter uns gelebt hat. Aber Gott sei Dank ist auch in der Kirche die Erkenntnis gereift, dass die Juden unsere Brüder sind. So sagte Papst Benedikt XVI. Ja einmal, dass die Juden unsere älteren Brüder im Glauben sind. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Im jüdischen Volk, in seiner Geschichte mit Gott, haben wir Christen also unsere Wurzel. Eine edle Wurzel, wie Gott sagt, auf die wir nicht verächtlich herabschauen, sondern die wir segnen sollen. Jesus selbst hat als Jude unter uns Menschen gelebt und darauf auch selbst oft hingewiesen. So sagt er zum Beispiel zu der Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen, ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Kann man nachlesen in Johannes 4, Vers 22. Und auf die Frage des Statthalters Pilatus kurz vor seiner Kreuzigung, wo Pilatus Jesus fragt, bist du der König der Juden, antwortet Jesus ihm, du sagst es. Kann man auch nachlesen, Lukas Evangelium 23, Vers 3. Besonders schön finde ich aber die Stelle in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5, wo Jesus sehr eindrücklich und, ja, ich finde auch schön beschrieben wird. Dort steht, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Aus der Elberfelder Übersetzung. Ausdrücklich wird auf Jesus mit jüdischer Herkunft hingewiesen, aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Mit der Erwählung Israels als sein Volk hatte Gott noch vor Anbeginn der Welt den Heilsplan für die gesamte Menschheit, Jesus Christus als jüdischen Messias zu den Menschen zu senden. Von Israel aus sollte das Heil für die ganze Menschheit ausgehen. Unsere eigene Erlösung wäre also nicht möglich, wenn Gott das jüdische Volk nicht zuvor erwählt und seinen Sohn in dieses Volk als Teil davon geschickt hätte. Was für ein Grund, Gott dafür zu danken und unsere jüdische Wurzel gerade jetzt in dieser Zeit der Bedrohung aus den Nachbarländern und den verbreiteten Lügen und Halbwahrheiten auch hier in Deutschlands Presse zu segnen und für sie vor Gott einzustehen. Andreas hat es eben auch schon erwähnt, die Bedrohung aus dem Iran ist immens hoch, die bauen eine Atombombe, das ist Staatsdoktrin, Israel auszulöschen. Ich denke, wir haben großen Anlass, vor Gott zu flehen, dass er das verhindern möge. Aber nicht nur der Punkt, dass Jesus als Messias, als jüdischer Messias in die Menschheit kam, gehört zu Gottes Heilsplan für die Welt, sondern auch die Rückführung des jüdischen Volkes in ihr verheißenes Land, was unsere Generation gerade mal seit 64 Jahren live miterleben dürfen, gehört eben zum Heilsplan Gottes. Damit bin ich auch beim vierten und letzten Grund, warum wir Israel segnen sollen, weil die Heimkehr des jüdischen Volkes in ihr Land Israel von Gott im Alten Testament so häufig angekündigt wurde, als das einmalige Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte. Und weil dies eben zu Gottes Heilsplan für die gesamte Menschheit gehört. Ich kann aus Zeitgründen nicht alle Stellen im Alten Testament vortragen, wo Gott diese einmalige Sache in der Weltgeschichte angekündigt hat, dass ein Volk nach fast 2000 Jahren der Diaspora, so nennt man die Zerstreuung in alle Länder der Erde und das Leben quasi in der Minderheit, zurück in ein Land kehrt, wo es einst lebte. Es sind unglaublich viele Bibelstellen in den alten Propheten, die darauf hinweisen. Man findet fast in jedem prophetischen Buch da Texte zu. Ich habe nur einige ausgewählt, die ich besonders eindrücklich fand. Zum Beispiel Jeremia 32, Vers 41, da steht: Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und ich will sie in diesem Land einpflanzen, ganz gewiss von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wieder sehen wir, mit welchem Herzblut und mit wie viel Liebe Gott von seinem Volk Israel spricht. Ein anderes von unendlich vielen Beispielen für die Ankündigung dessen, was unsere Generation live erleben darf, ist zu finden im Prophetenbuch Zephania, Kapitel 3, Vers 20. Da steht: Ja, in jener Zeit werde ich euch sammeln und in euer Land zurückbringen. Ich wende euer Schicksal zum Guten und verschaffe euch hohes Ansehen bei allen Völkern der Erde. Das verspreche ich, der Herr. Hohes Ansehen verspricht Gott hier seinem Volk Israel bei allen Völkern der Erde. Ich denke, sicherlich ist das auch ein Hinweis darauf, dass Jesus zurückkommt. Aber ich glaube, ein Stück weit können wir auch heute schon erkennen, was mit diesem hohen Ansehen vielleicht gemeint sein könnte. Ich habe da mal eine Statistik bemüht über die Nobelpreise, über die Geschichte der Nobelpreise. Und da gibt es echt was ganz Erstaunliches zu sehen, weil es gibt 16 Medizin, 21 Chemie und 35 Physik-Nobelpreisträger jüdischer Abstammung. Prozentuell ergibt das einen Anteil von Medizin 9,2%, Chemie 15,2% und Physik sogar 21,2%. Insgesamt sind 15,1% aller Nobelpreisträger in den klassischen Wissenschaftsbereichen Juden. Für die gesamten Nobelpreise in der Geschichte ergibt sich ein Prozentanteil von 20% aller Nobelpreise, die an Juden vergeben wurden. Und das bei einem Anteil an der Gesamtweltbevölkerung von 0,2%. Fand ich eine erstaunliche Sache. Auch dann, wenn man bei einem oder anderen Preisträger Zweifel an der jüdischen Abstammung haben könnte, so ändert das nichts an der Tatsache, dass in den Spitzenbereichen der Wissenschaft die Juden weltweit überrepräsentiert sind. Hohes Ansehen bei allen Völkern der Erde. Erfüllte Prophetie. Israel ist in den Punkten Erfindungen, Agrarwissenschaft, Fruchtbarmachen von extrem trockenen Gebieten sowie Computertechnologie weltweit führend. Der USB-Stick und die Cherry-Tomate sind nur zwei Beispiele der Erfindungen israelischer Wissenschaftler, die aber das breite Spektrum zeigen, wo Israel mit Erfindungen weltweit für Aufmerksamkeit sorgt. Aber zurück zu Gottes Wort und seinen Prophezeiungen über die Zeit, in der wir gerade leben. Meine absolute Lieblingsstelle steht im Propheten Jeremia, Kapitel 16, die Verse 14 und 15. Da steht: So spricht der Herr, es kommt der Tag, an dem man beim Schwören nicht mehr sagt, so wahr der Herr lebt, der Israel aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der Israel aus dem Land im Norden zurückgebracht hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieb. Ja, ich werde sie in ihre Heimat bringen, in das Land, das ich ihren Vorfahren geschenkt habe. Nun bin ich ja 2009 selber in Israel gewesen. Und was ich da erlebt habe, ist, ich habe da in einer kleinen Stadt in den Golanhöhen gelebt, in so einem Gästehaus. Und diese ganze Stadt war fest in Hand von Juden, die aus Russland oder der ehemaligen Sowjetunion eingewandert sind. Wir haben sogar in der kleinen messianischen Gemeinde Gottesdienste gefeiert, die ausschließlich, wo in Englisch gepredigt wurde und dann wurde ins Russische übersetzt, damit die Leute das verstanden, was gepredigt wurde. Und wenn man von Israel einen ganz geraden Strich nach Norden macht, landet man Russland, Sowjetunion. Erfüllte Prophetie. Gott sagt, sie werden sagen, der Gott, der uns aus dem Land des Nordens gebracht hat. Und seit 1990 können wir erleben, wie unendlich viele jüdische Leute eben aus diesen Gebieten kommen. Dass ganze Städte mit russischen Straßennamen sind und ja eben auch messianische Gemeinden in Russisch gepredigt wird. Fand ich sehr eindrücklich, als ich an diese Bibelstelle gedacht habe. Eine andere Erfüllung der biblischen Prophetie habe ich dort auch live erleben dürfen und auch wortwörtlich mit allen Sinnen. Im Propheten Amos, Kapitel 9, Vers 14, sagt Gott über diese Zeit heute: Dann werde ich für mein Volk Israel alles wieder zum Guten wenden. Sie bauen die zerstörten Städte auf und werden darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden von ihren Früchten essen. Franzi und ich, wir gucken oft auch oder ab und an halt meine Fotos an von Israel damals, von der Reise. Und oft schon hat Franzi gesagt, oh, wie schön das da ist, wie grün das da ist, wie toll das da blüht. Wir waren auch noch im Frühjahr da, da war wirklich alles am Blühen an jeder Ecke. Überall, wo jüdische Leute wohnen, da ist es echt wunderschön gepflegt und bunt von den vielen Blumen. Und wir haben uns sogar gestern noch überlegt, wie schön es wäre, meine Predigt heute mit ein paar Fotos von damals zu untermalen. Das haben wir jetzt so kurzfristig dann irgendwie nicht mehr hinbekommen, aber wäre bestimmt schön geworden. Selbst wenn man schon in Israel aus dem Flugzeug steigt, merkt man diesen Blüten- und Blumengeruch in der Nase, gerade so im Frühjahr. Das ist total andere Luft, wie wir das so kennen. Und ich selbst habe auch damals in diesem Gästehaus, wo wir gewohnt haben, Früchte zum Frühstück gegessen, die wir kurz vorher aus dem hauseigenen Garten gepflückt haben. Ganz leckere Sachen. Genau wie der Prophet Amos es gesagt hat. Wir können es heute also live erleben, wie Gottes Wort über Israel in die Sichtbarkeit gekommen ist und immer noch dabei ist, sich zu erfüllen. Auch hier in Deutschland können wir die Früchte aus Israel kaufen und genießen, und dabei nicht nur Israel segnen, sondern wirklich sehen und schmecken, wie freundlich der Herr zu seinem Volk ist. Wir kaufen auch ab und zu, manchmal nerve ich Franzi schon ein bisschen damit, aber ich mache das halt zu gerne, in den Supermärkten zu gucken, wo kommt das Obst und Gemüse her. Und gerade im Moment gibt es wieder ganz leckere Mandarinen oder auch Tomaten und Paprika bei Edeka zu kaufen aus Israel. Und Datteln haben wir auch schon mal gekauft aus dem Gemüseladen. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Art, Israel zu segnen. Und mit dem guten Geschmack und den vielen Vitaminen werden wir auf sehr irdische Art und Weise sofort zurückgesegnet. Zumal viele der Gemüsesorten aus Israel mit dem Bio-Siegel der EU versehen wird. Also vielleicht sogar noch ein bisschen gesünder ist als dieses Treibhauszeug, was da aus Spanien kommt. Behaupte ich einfach mal so. Es ist also vor vielen tausend Jahren von fast allen Propheten des Alten Testaments angekündigt worden, dass Gott sein Volk Israel in alle Länder der Erde zerstreuen wird, was 70 Jahre nach Christus geschehen ist. Aber auch, dass er dieses Volk wieder zurückbringen wird zu einer bestimmten Zeit, nämlich wenn die Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus kurz bevorsteht. Gott will nämlich, dass durch die Erfüllung der alten Prophetenschriften auch der letzte Heide erkennt, dass der Gott der Bibel der einzige Gott ist, der Gott, dem man vertrauen kann, weil dieser Gott hält, was er verspricht. So kann man in Jesaja 43, Vers 21 lesen: Ich habe sie, Israel, geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Überall werden sie mich rühmen und erzählen, welche große Dinge ich für sie getan habe. Gott hat also einen festen Plan mit der Erwählung der Juden als sein Volk und deren Rückführung nach Israel in dieser Zeit. Jesus wird bald wiederkommen und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So schreibt es der Apostel Paulus an seinen Freund Timotheus in seinem ersten Brief an ihn, Kapitel 2, Vers 4. Israel, das Volk, wurde also nicht nur dazu erwählt, dass aus diesem Volk der Erlöser der Welt kommen sollte. Nein, sie wurden auch dazu erwählt, damit die Welt durch das, was mit Israel geschieht, Gott und den Erlöser Jesus erkennt. Sein Licht soll durch Israel in alle Welt scheinen. In dem Jeremia 31, den Versen 9 und 10, kann man Gottes Plan nochmal ganz besonders deutlich herauslesen. Dort sagt Gott: Denn ich bin Israels Vater und der Stamm Ephraim ist mein erster Sohn. Ihr Völker, hört, was ich der Herr sage, verkündet es auf den fernsten Inseln. Ruft: Der Herr hat die Israeliten in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er sie wieder und schützt sein Volk wie ein Hirte seine Herde. In die fernsten Winkel der Welt soll das Geschehen von heute verkündet werden und die Welt soll dadurch erkennen, hier ist der Allmächtige am Werk und sein Wort erfüllt sich. Hartmut Renz, Geschäftsführer des Evangeliumsdienstes für Israel, schreibt dazu: Das Geschick des jüdischen Volks ist unlösbar verbunden mit Gottes Ehre und Namen. Das hat er selbst aus freien Stücken so gewollt. Das ist ein Ergebnis seiner eigenen höchstpersönlichen Wahl, für die er niemandem Rechenschaft schuldig ist. Aber die Völker und erst recht die Kräfte und Mächte der unsichtbaren Welt sollen an Israel sehen und lernen, wie es dem ergeht, den Gott erwählt und der sich einlässt auf ihn. Die Ehre Gottes steht deshalb im Blick auf Israel auch heute noch auf dem Spiel. Nun, bevor ich jetzt so ein bisschen in so eine Einseitigkeit verfalle, möchte ich aber auch ganz klar sagen, dass Gott dies alles nicht tut, weil das jüdische Volk besser oder frömmer ist als andere Völker. Er tut dies, wie schon erwähnt, damit die Welt ihn erkennt an diesen Ereignissen um seines Namens willen, schreibt der Prophet Hesekiel in Kapitel 36, Vers 22. Dort steht: Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Gott spricht also auch ganz klar die Sünde Israels an, so wie er es bei uns auch tut, damit wir umkehren davon. In den nächsten Versen offenbart er klar seine Absichten mit der Rückführung Israels in ihr Land. Dort steht: Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. So hat Luther das übersetzt. Ganz klar nennt Gott hier auch die Sünde Israels beim Namen, im Text hier speziell den Götzendienst. Auch die Juden haben die Vergebung durch Jesus, ihren Messias, nötig, um ein neues Leben zu bekommen, das vor Gott bestehen kann. Ohne das geht es eben für keinen Menschen auf der Erde, für uns nicht, für Palästinenser nicht, für Juden nicht. Aber darum denke ich auch, wenn wir für Israel beten und es segnen, dann müssen wir nicht zwangsläufig alles gut und richtig finden, was zum Beispiel die israelische Regierung tut oder was einzelne Juden, wie zum Beispiel der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, machen oder wie zum Beispiel die ultraorthodoxen Juden ihre Brüder und Schwestern behandeln, die Jesus bereits als Messias erkannt und angenommen haben. Aber niemals dürfen diese Dinge uns zu einer ablehnenden Haltung gegen Israel und die Juden im Allgemeinen bringen. Genaues Hinschauen, sich vielfältig und genau über das Geschehen gerade im Israel-Palästinenser-Konflikt und über Wahrheit und Lüge in der Presse darüber zu informieren, rate ich persönlich jedem, der sich mit diesem Geschehen beschäftigt. Habe ich ein kleines Beispiel. Ihr habt alle von dieser Gaza-Hilfsflotte gehört. Das war vor ein paar Jahren ein ganz großer Aufhänger. Wenn ich Hilfsflotte höre, dann denke ich, das geht in so ein Gebiet wie Äthiopien, wo die Menschen verhungert auf den Straßen liegen, wo es wirklich überhaupt nichts mehr gibt. Da denke ich immer, da muss eine Hilfsflotte hin. Franzi und ich, wir haben das auch schon mal gemeinsam beobachtet, wenn Berichte aus Gaza kommen, haben wir ganz oft Szenen von Märkten in der Kamera. Und die Märkte sind voll. Die sind voll mit Obst und Gemüse. Und es kommt aus Israel. Israel versorgt die. Wir werden also so oft angelogen, was diesen Konflikt anbelangt, dass einfach wichtig ist, dass wir da auch genau hinschauen, bevor wir uns da eine Meinung zu bilden. Aber zurück zu unserem Eingangsvers. Wir sollen Israel segnen und werden dadurch garantiert von Gott gesegnet. Und der zweite Teil dieses Satzes Gottes an Abraham warnt uns ausdrücklich davor, eine antisemitische oder israelfeindliche Haltung einzunehmen. Denn da steht, wer dir flucht, der wird von mir verflucht werden. Die Zerstörung Deutschlands nach der Nazi-Diktatur und dem Holocaust und die Jahre andauernde Teilung unseres Landes sollten gerade uns Deutschen Mahnung genug sein, dass Gott es sehr ernst meint damit. Und ebenso ernst meint er es auch mit dem Segen für all die, die Israel segnen. Franz und ich haben das erst vor ein paar Tagen erlebt, als ich meinen 10. Teil dafür genommen habe, israelische Produkte zu kaufen, was ein bisschen teurer war. Und ich dann eigentlich schon ein bisschen knapp bei Kasse war oder besser gesagt eigentlich schon Schulden hatte auf dem Konto. Und wirklich vor ein paar Tagen ist es erst gewesen, da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, du hast versprochen, du segnest die, die Israel segnen. Ich habe da meinen 10. für gegeben. Ich warte jetzt auf deinen Segen. Und dann mache ich den Briefkasten auf und da war der Segen da drin. Wir haben um ein Vielfaches haben wir zurückbekommen, was ich mit meinem 10. eben für diesen Kauf von israelischen Sachen verwendet habe. Ein Vielfaches. Stellt sich also die abschließende Frage, Israel segnen, aber wie? Ein paar Beispiele habe ich jetzt mal noch rausgesucht, kurz und knapp. Ich denke, Gebet ist unsere erste und vornehmste Möglichkeit, Israel zu segnen. Und ich freue mich einfach auch immer sehr, wenn wir an unseren Dienstagen an Israel denken. Karin macht das oft oder Christel macht das oft und da freue ich mich einfach immer sehr drüber, dass das eben bei euch auch schon so wichtig ist oder überhaupt so wichtig ist. Franz und ich, wir haben uns mal überlegt, einen direkten Israel-Gebetskreis zu machen. Da können wir ja mal alle gemeinsam drüber nachdenken. Wenn das unser Dienstplan erlaubt, würden wir auch unser Wohnzimmer dafür zur Verfügung stellen. Das müsste dann halt ein bisschen abgesprochen werden. Aber fände ich eine gute Idee, einfach mal so vielleicht einmal im Monat nur für Israel zu beten. Israelische Produkte kaufen, habe ich schon erwähnt, Obst oder Gemüse. Wir haben auch einen Vertrieb in Deutschland, also eine deutsche Import-Export-Firma, die sich auf israelische Sachen spezialisiert hat. Wer dazu Fragen hat, der möge gerne mich ansprechen. Wir haben da auch Kataloge und Informationen drüber. Wer es sich leisten kann, nach Israel reisen, ist natürlich eine große Art, auch Israels Wirtschaft zu segnen, weil der Tourismus ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig im Land. Meine Idee, oder vielleicht ein Hirngespinst, Guido, nicht, dass dir jetzt gleich übel wird, mit dem, was ich sage. Ich habe gedacht, bei entsprechender finanzieller Lage könnte man vielleicht irgendwann sogar mal eine Gemeindefreizeit nach Israel machen. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen rumfantasiert. Aber ich denke auch, das Finanzielle ist halt eben auch so eine Sache. Es gibt so viele gute Einrichtungen, die man unterstützen könnte. Eben ESA in Hamburg ist zum Beispiel eine Sache, die einige von euch vielleicht kennen. Die sind hauptsächlich damit beschäftigt, jüdischen Menschen die Rückreise nach Israel zu erleichtern und auch überhaupt zu ermöglichen. Die sind eben in Hamburg, die habe ich auch schon mal selber dort besichtigt. Eine ganz, ganz, ganz tolle Einrichtung. Dann gibt es die internationale christliche Botschaft in Jerusalem, der jüdische Nationalfonds, die beschäftigen sich mit der Aufforstung von Israels Gebieten, mit Bäumepflanzen und so, haben Franz und ich auch schon unterstützt, bekommt man eine sehr hübsche Urkunde sogar für, wenn man Bäumchen gepflanzt hat. Dann habe ich auch mal gehört von einer anderen Gemeinde, die ihren Zehnten der Gemeindeeinnahmen an Israel oder an eine solche Organisation gibt. Inwieweit das eine Idee ist, müssen andere entscheiden. Ich habe das nur einfach mal jetzt aufgegriffen. Möglichkeiten gibt es also genug. Ich denke, unser Gott, der Beschützer Israels, der weder schläft noch schlummert, der wird uns sein Herz für dieses Volk und dieses besondere Land, in dem es leben soll, schenken, eben durch seinen Heiligen Geist. Und ich bin ganz sicher, er wird uns segnen, weil wir Israel lieben, so wie er es tut, und weil wir Israel segnen, weil er das von uns möchte. Amen. Vater unser, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein liebendes Herz, das du uns offenbart hast. Du bist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir bitten dich jetzt um deine Liebe und um deinen Segen für die kommende Woche. So segne euch der allmächtige Gott. Er segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke euch seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.